Letztes Jahr im Sommer, da haben wir Urlaub gemacht auf der Nordseeinsel Amrum. Dort auf Amrum gibt es einen Touristenmagnet, da gibt es mehrere, aber einen ganz besonderen, nämlich der Friedhof. Die Touris strömen zum Friedhof. Warum? Dort gibt es sogenannte sprechende Grabsteine. Wir haben sie uns auch angeschaut, Touris halt. Und hier habe ich ein Beispiel mitgebracht. Sprechende Grabsteine werden sie deshalb genannt, weil diese Grabsteine Geschichten erzählen. Man hat einfach Dinge aus dem Leben der Menschen auf den Grabstein draufgemeißelt. Da sieht man oben ein Schiff. Der da liegt, der war Seemann. Und drunter in dem Text, da wird erzählt, wo ist der überall hingesegelt? Was hat der für Reichtümer erwirtschaftet? Und so weiter. Das gab es früher nicht nur auf Amrum, sondern das war eine alte Tradition, dass man auf Grabsteine Dinge draufgemacht hat, die von den Menschen erzählen. Oft war es der Beruf, vielleicht besondere Verdienste, die die Personen geleistet haben, Charaktereigenschaften oder auch Dinge, die seinen Glauben ausgemacht haben. Ich will jetzt aus dem Leben einer Person aus der Bibel erzählen und dann überlegen wir uns, was schreiben wir denn drauf auf ihren Grabstein? Stationen, Schlaglichter, Highlights aus einem Leben. Sie ist jung und schön, behaupte ich jetzt einfach. Sie kommt aus einfachen Verhältnissen. Sie ist ein Teenie. Damals hat man ungefähr als 14-, 15-jährige Frau geheiratet, war völlig normal. Die Männer, die durften sich ein bisschen länger Zeit lassen. Jetzt ist sie im besten Heiratsalter, sie ist auch verlobt. Das Hochzeitsfest wird geplant, doch dann ein Ereignis wirft alles durcheinander. Ein Engel erscheint Maria und er sagt zu ihr, Maria, Gott hat dich auserwählt. Du sollst ein Kind bekommen. Aber nicht auf natürliche Weise. Es ist ein Kind vom Heiligen Geist, von Gott. Wir haben die Geschichte ja gerade gehört. Maria, was glaubst du, hat Maria sich gefreut? Ich glaube auch. Die hat gejubelt. Die hat sich gefreut, weil sie merkt, mit diesem Kind im Bauch, Gott hat was vor und ich bin mittendrin. Aber natürlich, da waren auch die Nachbarinnen und die Familie. Und alle zerreißen sich das Maul über sie. Ein Kind vom Heiligen Geist, wer's glaubt. Aber sie erträgt die Beschimpfungen, die Schmähungen. Sie sagt sich immer wieder, ich weiß es besser. Und ihr Josef, glaubt der ihr? Er ist hin und her gerissen. Zumindest löst er die Verlobung nicht auf. Dann ist es kurz vor der Geburt. Maria bereitet alles vor, spricht sich mit der Hebamme ab und was man halt so alles macht. Doch dann kommt wieder alles anders als gedacht. Kurz vor der Geburt erfahren sie, wir müssen weg. Wir müssen weg nach Bethlehem, die Heimatstadt vom Josef. Weg von den Verwandten, weg von denen, die beistehen könnten bei der Geburt. Hochschwanger und dann so eine Reise, 120 Kilometer circa und das zu Fuß. Nur weil der Kaiser mehr Geld will, ein Skandal ist das. Aber was bleibt ihnen übrig? Sie ziehen los. Und dort in Bethlehem, endlich angekommen, was erleben sie? Haut ab, alles voll, schleicht euch. So tingeln sie von einem Haus zum anderen, bis endlich wenigstens ein Stall frei ist. Dann, gerade soeben ist die Geburt vorbei, da bekommen sie merkwürdigen Besuch. Hirten kommen und fallen nieder vor dem Kind, beten es an wie einen Gott. Und sie berichten von Engeln, die sie geschickt haben. Wow! Wenig später kommen Weise aus fremden Ländern und sie fallen auch nieder vor dem Kind, beten es an und sie bringen kostbare Geschenke, Gold, Weihrauch, Myrrhe und sie erzählen von einem Stern, der sie geführt hat. Und von Maria heißt es: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Sie prägt sich ein, was die anderen erzählen, und das will sie nicht mehr vergessen, und sie denkt drüber nach. Der Besuch ist weg. Eine Woche später sind sie in Jerusalem und wollen ihren Jesus beschneiden lassen. Für eine Mutter ein großes Fest. Da begegnen ihnen zwei alte Leute, Simeon und Hanna. Und der Simeon, der erzählt merkwürdige Dinge, prophetische Worte. Sieh doch, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt. Maria, ich glaube, die erschrickt gewaltig und sie merkt, dieses Kind wird es nicht leicht haben. Und ich auch nicht. Und im nächsten Moment geht's dann schon los mit den Schwierigkeiten. Gerade wollen sie aufbrechen, nach Hause, nach Nazareth. Da sagte Josef zu seiner Maria: Du, wir gehen nicht heim. Heute Nacht hat ein Engel mit mir geredet. Wir gehen nach Ägypten. Ach, du liebes Bissle, denkt sich Maria. Oh, fremdes Land, fremde Sprache, fremde Sitten. Ja, und wie lange wir da unterwegs sind mit dem kleinen Baby. Ja, und was denken unsere Verwandten, wenn wir nicht zurückkommen? Die denken doch, wir sind tot. Maria macht sich Sorgen. Aber sie glaubt, mein Gott geht mit. 2 Jahre lang leben sie dort in Ägypten. Als Flüchtlinge, als Migranten. Und irgendwann redet Gott wieder: Jetzt komm, geht heim nach Nazareth. Und jetzt geht das Leben ein bisschen normaler weiter. Vorerst. Nächste Aufregung: Jesus ist 12. Maria und Josef nehmen ihn das erste Mal mit nach Jerusalem in den Tempel. Und plötzlich ist er weg. Ah, so ein Lausebengel, denkt sich Maria. Wo treibt der sich bloß rum? Aber der treibt sich nicht nur irgendwo rum. Er sitzt mit den Priestern zusammen und erklärt ihnen Gott. Er erklärt ihnen, wer Gott ist. Der Vater, der dich und mich liebt. Und dann heißt es da wieder in der Geschichte: Und Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Es beschäftigt sie: Was wird aus meinem Kind bloß werden? Und dann ist Jesus erwachsen. Maria und Josef haben sich wahrscheinlich schon lang gedacht: Ja Mensch, wann heiratest du denn endlich? Jetzt bist du schon 30. Aber dann, plötzlich, Jesus, er wird ein Aussteiger. Der schafft nichts mehr. Er lässt sich am Jordan taufen, zieht mit Freunden durchs Land, erzählt den lieben langen Tag Geschichten. Und irgendwann wird es der Maria zu bunt. Sie schnappt sich ihre anderen Söhne und will Jesus zur Vernunft bringen. Andere hatten sie auch schon angesprochen und gesagt: Du Maria, dein Jesus, bisschen wunderlich, spinnt er? Und was sagt dieser Jesus zu ihr, zu seiner eigenen Mutter? Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickt die Leute an und sagt: Das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jetzt weiß es Maria, spinnt tatsächlich, den hat's erwischt. Wie kann der mich nur links liegen lassen? Und es tut ihr weh, mit angucken zu müssen. Ihr Jesus stößt sie weg. Sie findet keinen Zugang mehr zu ihm. Dabei hat doch alles so toll angefangen. Und jetzt? Neulich, da hat sie sich noch freuen können. Da hat er Wasser in Wein verwandelt. Super. Und jetzt? Und so muss er mit anschauen, wie ihr Sohn ins Verderben läuft. Und es kommt der dunkelste Tag in ihrem Leben. Mein Jesus am Kreuz. Ihr Mutterherz blutet, wie er da so hängt. Und es ist, als ob jemand ein Schwert durch ihren Körper jagt. Und dann stirbt er. Maria ist untröstlich. Und dann das. Nach 3 Tagen Ostern. Maria wird nirgends in den Osterberichten erwähnt, auch nicht bei der Himmelfahrt. Aber sie bekommt's mit und ich kann mir vorstellen, wie sie denkt, mein Sohn lebt, er ist auferstanden, Gott hat ein Wunder vollbracht. Und sie denkt nach und grübelt und überlegt. Und dann in der Apostelgeschichte 1, da wird sie als Nachfolgerin Jesu erwähnt. Sie kamen alle immer wieder zusammen, gemeinsam zu beten. Auch die Frauen waren dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus. Sie hat ihre enttäuschte Mutterliebe überwunden und dringt durch zum Glauben. Und jetzt musst du es mal vorstellen, zum Glauben an den eigenen Sohn. Und sie merkt, der ist mehr als mein eigener Sohn. Und jetzt versteht sie immer mehr die Zusammenhänge. Und dann verlieren sich die Spuren von Maria. Mehr wissen wir nicht von ihr. Stationen eines bewegten Lebens. Was hat diese Frau alles erlebt? Sie wird die Mutter Gottes genannt, aber stolz war sie darauf nie. Im Gegenteil, was hat sie alles durchmachen müssen seinetwegen? Und alles hat damit angefangen, dass sie als junges Mädchen gesagt hat, ich will dem Herrn dienen. Du darfst mit mir machen, wie du möchtest. Dein Wille geschehe. So, und was schreibt man jetzt drauf auf ihren Grabstein? Wie werden wir sie in Erinnerung behalten? Wer hat eine Idee? Und stell dir vor, du hättest die Aufgabe zu entscheiden, was auf deinen Grabstein draufkommt. Was würden da draufstehen? Wie sieht dein Leben aus? Hat Gott dich auch zu was Bestimmtem berufen, auserwählt? Er schreibt ja nicht nur Geschichte mit der Maria, auch mit uns, mit dir und mir. Wie sieht dein Weg mit Gott aus? Und kennst du auch die Zeiten, wo der Zweifel nagt, der Zweifel an Gott, an Jesus? Musstest du schon aufgrund deines Glaubens an Jesus Nachteile erfahren? Bist ausgelacht worden? Bekamst Knüppel in den Weg geworfen? Was könnte auf deinem Grabstein stehen? Gott schreibt Geschichte mit uns Menschen, mit seiner Maria, die sich willig von ihm hingibt, sich gebrauchen lässt, dann aber mehr und mehr Gott nicht mehr versteht, große Zweifel und dann aber durchdringt zum Glauben an Jesus. Meine Idee für Marias Grabstein könnte so aussehen. Gottes Dienerin, sie bringt Gottes Sohn zur Welt. Zweiflerin, sie wird irre an ihrem Sohn. Und Nachfolgerin, sie erkennt in Jesus ihren Gott. Gott schreibt Geschichte, auch mit dir. Was würdest du über dich schreiben? Wie sieht deine Lebensgeschichte aus, deine Glaubensgeschichte? Was würden andere über dich schreiben? Und wenn du merkst, es gefällt mir gar nicht, was da stand heute draufstehen würde, dann tröste dich. Es ist ja noch Zeit. Nutze diesen Advent und nutze diese besondere Zeit und denk nach über dich, über dein Leben, über Jesus. Amen.